Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln. So, jetzt freuen wir uns auf die Botschaft. Die Botschaft heute ist fundamental. Ich wollte eigentlich eine Botschaft bringen über die Hoffnung der Herrlichkeit, aber der Herr hat gesagt, nein, bring das Thema biblischer Glaube. Was ist biblischer Glaube? Wir haben ja vor einiger Zeit schon vom Adnan einmal eine Botschaft gehört zum Glauben. Ich habe mir das gestern angeschaut. Das ist ein bisschen in einer anderen Richtung gegangen. Heute geht es um das grundsätzliche Fundament des biblischen Glaubens. Was bedeutet biblischer Glaube? Was ist biblischer Glaube? Ich habe das eingeteilt in das Grundsätzliche. Was ist das Wesen des Glaubens? Was steht hinter dem biblischen Glauben? Dann der Glaube in Bezug auf die Erlösung, ein ganz wichtiges Thema. Wie steht der Glaube zur Erlösung? Können wir aus Werken gerecht werden? Können wir aus reiner intellektueller Zustimmung gerecht werden? Das ist also der nächste Punkt, der Glaube in Bezug auf die Erlösung. Dann der Glaube beim Gebet. Wie sollen wir eigentlich richtig beten? Was spielt der Glaube beim Gebet für eine Rolle? Und der Glaube als ganz generelle Überzeugung und schließlich als Lebensgrundsatz. Der Glaube muss das Fundament unseres Lebens sein. Wir wissen, was der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, ohne Glaube ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Das heißt, alles beginnt mit dem Glauben an Gott und mit dem Glauben an sein Wort. So, wir steigen ein in dieses Fundament, das Wesen des Glaubens. Das Wesen des Glaubens besteht im Grunde genommen in drei Schritten. In der Erkenntnis, wir erkennen das Wort Gottes. Das ist also das Allererste. Wir erkennen die Wahrheit. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Ja, viele Menschen, viele Religionen, Religionsstifter, Philosophen sagen, sie kennen den Weg. Aber Jesus sagt, ich bin der Weg. Das haben wir nur im Christentum. Das ist schon sehr, sehr fundamental. Also erstmals in der Erkenntnis Gottes, in der Erkenntnis seines Planes für uns Menschen und dann schließlich in dem Anerkennen und Annehmen. Das heißt, wir müssen anerkennen, dass wir Geschöpfe sind und dass Gott der Schöpfer ist, des gesamten Universums. Er hat dieses Universum geschaffen, er hat dich und mich geschaffen. Und es ist wichtig, dass wir das zunächst einmal erkennen, anerkennen und annehmen. Wir wissen, diese Wirkungskette verstanden ist noch nicht einverstanden. Einverstanden ist noch längst nicht angewendet. Und angewendet ist noch längst nicht zu unserem Wesen geworden. Also die Wirkungskette ist Erkenntnis, Akzeptanz, also Anerkennen und Annehmen für unser Leben, das anzunehmen von dem, was Gott geoffenbart hat. Der Paulus sagt im Brief an die Römer, keiner hat eine Entschuldigung, weil anhand der Schöpfung muss jeder erkennen, dass es einen Schöpfer gibt. Der Glaube kann bezeichnet werden als das Vertrauen zu dem Gott der Schrift und zu Jesus Christus, den er gesandt hat. Also wir müssen uns überlegen, das Erste, was passiert ist, wir erkennen es, wir anerkennen es und wir nehmen es an und jetzt vertrauen wir Gott und seinem Wort. Wir vertrauen auf das. Es gibt ja diese sogenannte Bibelkritik, wo alles in Frage gestellt wird. Das Erste, was die in Frage stellen, ist das Wort Gottes. Und das ist wichtig, dass wir uns darauf nicht einlassen, sondern dass wir verstehen und akzeptieren, das gesamte Wort Gottes ist der gesamte Ratschluss Gottes. Das ist alles, was er uns mitteilen wollte als Menschen. Weil Gott für uns unsichtbar ist, hat er sich uns geoffenbart durch sein Wort. Und das ist ganz wichtig, dass wir dieses Wort wirklich so nehmen, wie es da steht, weil es gibt ja viele, die sagen, ja, das kannst du doch nicht eins zu eins nehmen. Du glaubst doch nicht wirklich an die Jungfrauengeburt, oder? Der Mond ist eigentlich ein großer gelber Käse, wenn du das glaubst. Du glaubst doch nicht wirklich, dass Gott seinen Sohn in diese Welt gesandt hat, dass Jesus Christus, der hat ja gelebt, ist ja historisch belegt, aber du glaubst doch nicht wirklich, dass das der Sohn Gottes ist. Ja, wenn ich das alles nicht glaube, dann lass uns doch die Bibel zumachen und dann unseren eigenen Gott entwickeln, unsere eigene Religion, unsere eigene Philosophie. Der Glaube kann bezeichnet werden als das Vertrauen zu dem Gott der Schrift und zu Jesus Christus, den er gesandt hat. Dieses Vertrauen, das ihn als Herrn und Heiland annimmt, ist das Fundament unseres Lebens. Dieses Vertrauen ist das Fundament unseres Lebens. Es gibt ohne Vertrauen keine Zukunft. Wenn wir sagen, wir haben heute eine eklatante Vertrauenskrise, wem kannst du überhaupt noch vertrauen? Deinem Ehepartner nimmer, deinen Kindern nimmer, deinen Eltern nimmer, den Politikern sowieso nimmer. Aber ohne Vertrauen gibt es kein Leben, ohne Vertrauen gibt es keine Zukunft. Du bist enttäuscht worden, vertraue trotzdem weiter. Gib dein Vertrauen nicht auf. Vertrauen ist das Fundament des Lebens. Und das erste Vertrauen, das entscheidende Vertrauen, ist das Vertrauen zu unserem himmlischen Vater, zu dem allmächtigen Schöpfergott. Das ist das Vertrauen, das ihn als Herrn und Heiland annimmt. Jesus Christus ist das Fundament unseres Lebens. Wenn wir erkannt und geglaubt haben, dass unser Herr aus Liebe zu uns ans Kreuz ging, dann ist der Glaube an dieses Liebeswerk die Voraussetzung für unseren Gehorsam aus Liebe. Wir sollen ja nicht gehorchen wegen Angst. Wir sollen gehorchen aus Liebe. Das Motiv, das Treibende, das, was uns treibt, sollte die Liebe sein. Wenn wir erkannt haben, dass uns Gott aus Liebe geschaffen hat und wir sind in Sünde gefallen, wir haben uns der Lüge zugewandt und haben Gott nicht vertraut, Adam und Eva. Ja, die haben dem Teufel mehr geglaubt als Gott. Wir haben gesagt, Gott, es reicht uns mit dir. Du möchtest uns was vorenthalten. Wir sollen nicht selber erkennen, was richtig und was falsch ist. Und da sagt der Teufel, na, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, wenn ihr davon esst, werdet ihr wissen, was richtig und falsch ist. Also wir haben der Lüge des Feindes Gottes mehr geglaubt als Gott. Wir haben das Vertrauen zu unserem Gott nicht gehabt. Und jetzt, wenn Gott uns diese Gnade des errettenden Glaubens schenkt, wenn uns Gott diese Gnade des Glaubens schenkt, das ist eine Gnade. Wir werden das feststellen im Laufe der Botschaft. Dass du und ich, dass wir glauben können, ist ein Gnadengeschenk von Gott. Und das ist nicht unsere Leistung, sondern ist ein Gnadengeschenk. So, das bedeutet also, weil wir die Liebe Gottes erkannt haben, wollen wir aus Liebe zu ihm ein Leben führen, das ihm wohlgefällig ist. Der Vater sagt, wo Jesus am Jordan getauft wird, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und das muss unser Anspruch sein. Vater, wir wollen dir geliebte Söhne und Töchter sein, an denen du wohlgefallen hast. Aus Liebe zu dir, weil wir deine Liebe erwidern wollen. Also Gott, unser Gott, der Gott der Bibel, ist ein liebender, barmherziger Vater und aus Liebe wollen wir uns an sein Wort halten. Aus Liebe wollen wir seinen Plan für uns erkennen und nicht aus Angst, weil wir Angst haben vor einem unbarmherzigen Richter. Nein, sondern weil wir den Vater im Himmel lieben, weil wir seine Kinder sind. Aus Liebe hat er uns angenommen. Johannes 1,12, da heißt es, so viele ihn aber aufnahmen. Hier ist von Jesus Christus die Rede. Jesus sagt, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Wenn du Jesus Christus als Erlöser und Erretter erkannt hast und als deinen Herrn angenommen hast, hast du das Leben. So viele ihn, Jesus, aber aufnahmen, denen gab er das Recht, das heißt die Autorität, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Wir dürfen, der Paulus schreibt ja hier diesen, der Johannes schreibt ja hier diesen Brief, dieses Evangelium, Johannes 1,12, und der Paulus greift diesen Gedanken später auf in seinen Briefen und sagt, wir haben ein verbrieftes Recht, zur Familie Gottes zu gehören. Überlegt ihr mal das, was das bedeutet. Jesus Christus ist der Erstgeborene unter vielen Geschwistern. Und du und ich sind jetzt Geschwister von Jesus Christus, wenn Jesus unser Herr ist. wenn wir aus Gottes Geist neues göttliches Leben empfangen haben, sind wir hineingeboren in die Familie Gottes und wir haben das verbriefte Recht, sagt der Paulus, Kinder Gottes zu heißen. Allerdings hat der Glaube auch Werke, weil wir wissen aus der Heiligen Schrift, dass der Glaube ohne Werke tot ist. Jakobus 2,14, was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Das ist jetzt eine ganz wichtige Aussage, weil wir wissen aus der Heiligen Schrift, und die alten Hasen kennen das natürlich, wir sind aus Gnade gerettet vermittels des Glaubens. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Jetzt kommt der Jakobus mit Werken daher. Ja, jetzt kennen wir uns überhaupt nicht mehr aus. Jetzt haben wir es doch. Die Bibel widerspricht sich. Da und dort und überall. Mach zu das Buch und mach dir deine eigenen Gedanken. Nein, nein. Hier werden zwei ganz wesentliche Wahrheiten aufgegriffen und auch aufgelöst. Also hier kann etwa der Glaube ihn retten. Dieses einfach Intellektuelle für wahr halten, das ist kein Glaube, das ist kein biblischer Glaube. Wir werden gleich sehen, warum Jakobus so forsch diese Frage stellt, kann etwa der Glaube ihn retten? Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester, jetzt macht er ein ganz praktisches Beispiel, dürftig gekleidet ist und der täglichen Nahrung entbehrt, ja, ein Bruder oder eine Schwester, er redet hier nicht über die Hilfsbedürftigen der ganzen Welt, er redet über Geschwister im Herrn. Aber jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nicht das für den Leib Notwendige, was nützt es? Das ist, die Liebe hat Werke, der Glaube hat Werke. So ist auch der Glaube, sagt Jakobus in 2,17, so ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Erinnern wir uns an das vierfache Ackerfeld? Ja? Wenn die Saat keine Frucht bringt, stirbt sie ab, ist tot. Und der Jakobus sagt sinngemäß hier das Gleiche, wenn der Glaube, wenn du an Gott glaubst, aber aus Liebe zu ihm nicht handelst, wenn das keine Auswirkung auf dein und mein Leben hat, dann ist es nichts wert. Dann ist es tot. Es wird aber jemand sagen, sagt der Jakobus, du hast Glauben, ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne Werke und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Es ist das Gleiche bei uns im Alltag, wenn jemand sagt, ich liebe dich. Ja, was meinst du, ich liebe dich? Was meinst du damit? Ich liebe dich. Johannes sagt uns in seinem Brief, wir sollen nicht lieben mit Worten. Er sagt nicht, ihr sollt nicht nur mit Worten lieben. Er sagt, wir sollen nicht lieben mit Worten, sondern mit Taten. Du brauchst gar nicht sagen, ich liebe dich. Derjenige wird schon merken, ob du ihn liebst oder nicht. Aufgrund deiner Taten, aufgrund deiner Handlungen, aufgrund deiner Gesinnung, aufgrund deiner Worte, aufgrund deiner Werke. Das ist einmal schnell gesagt, ich liebe dich. Aber was meinst du damit? Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht. Auch die Dämonen glauben und zittern. Das heißt, du glaubst, dass es Gott gibt? Ja, der Teufel glaubt auch. Das bringt dich nicht weiter. Verstehen wir, was der Jakobus hier sagt? Du glaubst, dass es Gott gibt? Ja und? Was bedeutet das? Gar nichts. Tod. Toter Glaube. Willst du aber erkennen, du eitler Mensch oder du törichter Mensch, auf Bayerisch, du Depp. Willst du aber erkennen, du Depp, dass der Glaube ohne die Werke nutzlos ist? Der Glaube ist ohne die Werke der Liebe. Der Glaube ohne Liebe ist tot und die Liebe hat Werke. Die Liebe hat Werke, sonst ist sie tot, sonst ist sie keine Liebe. Sonst sind es Schall und Rauch, leere Worte, Hülsen. Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da er Isaak, seinen Sohn, auf den Opferaltar legte? Ihr müsst euch jetzt einmal vorstellen, was hier der Jakobus aufgreift. Wir haben hier den Abraham und die Sarah. Und sie war in ihren jungen Jahren unfruchtbar, konnte keine Kinder bekommen, weil sie unfruchtbar war. Und dann ist der Abraham 75 Jahre alt und Gott erscheint ihm und sagt ihm, er wird der Vater vieler Völker sein. Und Abraham denkt sich, naja, seine Frau war in jungen Jahren schon tot, er war in seinem Leib schon erstorben, sagt die Schrift, und die Sarah war sowieso unfruchtbar. Und jetzt erscheint ihm Gott und sagt, du wirst der Vater vieler Völker sein. Okay, aber der Abraham hat ihm geglaubt. Und 25 Jahre später, da hat er dann den Ismael produziert, weil er es nicht mehr erwarten hat können. Und jetzt ist er 100-jährig. Und die Sarah wird schwanger. Die war 75 Jahre alt, die Sarah. In ihren jungen Jahren unfruchtbar. Ein absolutes Wunder Gottes. Jedem war klar, Gott hat ein Wunder getan. Und dann bekommt er diesen Isaak, diesen verheißenen Sohn. Und jetzt wächst er heran, vielleicht 10, 11, 12 Jahre alt. Und jetzt will Gott wissen, ist der Isaak sein Götze? Liebt er ihn mehr als Gott? Und er sagt, Abraham, ich fordere deinen Sohn Isaak als Opfer. Stell dir mal das vor. Und der Abraham sagt, okay, auf geht's, packen wir's. Er glaubt Gott, dass wenn er den Isaak von ihm als Opfer fordert, dass es richtig ist. Und wir lesen später, dass er in seinen Gedanken sich überlegt hat, wenn Gott mir diesen Isaak in einer vollkommen aussichtslosen Situation mir als Sohn schenken hat können, dann kann er ihn auch wieder von den Toten auferwecken. Das waren Abrahams Gedanken. Er hat an Gott geglaubt, er hat ihm vertraut und war bereit, seinen Sohn zu opfern. Und vielleicht gibt es in deinem oder in meinem Leben, der Bernhard Jüttner ist auch mit dabei jetzt. Ja, Bernhard, grüß dich, servus. Ist auch, mit den ganzen Urlaub haben wir mit dabei. Das gibt's ja wohl nicht, ich schalte mal schnell um da. Ich schätze mal, hey Bernhard, seht ihr den? Bernhard, ich habe dich groß auf dem großen Bildschirm gerade gezeigt, ich schalte wieder um jetzt. Ja, du siehst momentan nur mein... So, und jetzt ist es so, dass wir Eltern einer nicht werden. Jesus hat aus der Liebe Gottes gesandt. Das ist du. Ja, dann entscheiden wir, wie gerecht Gott ist und wir nach unserem Maß bezeichnen. Ich war verloren, ein Sünder, auf ewig verloren. Und du bist für mich stellvertretend ans Kreuz gegangen, hast meine Schuld getragen. Der Schuldschein ist getilgt, er ist ans Kreuz genagelt. Jetzt bin ich frei, Gott. Wofür frei? Um in Saus und Braus zu leben und deinen materiellen Segen zu erwarten? Nein, um für dich zu leben, Gott. Um für dich zu leben, weil du mich erkauft hast aus einer verlorenen Welt, die dem Gericht entgegengeht. Ich bin herausgerissen, sagt der Paulus, herausgerissen aus einer verlorenen Welt. Und Gott erwartet, dass wir jetzt ein Leben leben, das er für uns vorbereitet hat. Und das ist, was uns wirklich Erfüllung bringt, was uns tief im tiefsten Inneren ausfüllt, das Loch, das jeder Mensch in sich hat. Verstehen wir, es kann sein, dass Gott dich prüft. Dass Gott dich prüft und sagt, hast du einen Götzen? Ist dir irgendetwas in deinem Leben wichtiger als ich? Kann sein, dass das der Fernseher ist. Du sagst, du hast keine Zeit zum Beten, aber 3 Stunden Glotze, das geht. Was ist dir wichtiger als Gott? Gibt es irgendetwas? Jesus sagt, wem irgendetwas wichtiger ist als ich, der ist meiner nicht wert. Verstehen wir? Das kostet alles. Es wird uns immer gesagt, es kostet dich ja nichts. Du musst ja nur Ja sagen zu Gott. Kostet doch nichts. Doch, es kostet alles. Es kostet dein bisheriges, egoistisches, elendes, kaputtes Leben. Und Gott gibt dir ein neues, erfülltes, herrliches Leben in Freiheit. Und schau doch diese Welt an. Beim Herfahren habe ich mir überlegt, weil so viele Menschen, gell, weil sie kultiviert wären, gebildet sind, jetzt wären sie solche Verbrechen begangen als Gutmenschen, als Humanisten. Wir haben Menschen gefallen. Mörder, Diebe und Lügner und Betrüger ohne Gott. Weil der Teufel der Gott dieser Welt ist und uns von Anfang an. Und wer dies ausblendet, der blendet die Wahrheit aus. Wichtiger in deinem Leben als Gott? Wenn ja, bring ihn ans Kreuz. Bring ihn ans Kreuz. Weil dieser Götze steht zwischen dir und Gott. Und du führst kein erfülltes Leben. Ich lebe jetzt seit 30 Jahren, 86, seit 30 Jahren mit Gott. Und ich möchte mein altes Leben nicht mehr haben. Weil die Maßstäbe dieser Welt, die betrügen uns von vorn bis hinten. Berufen und mit dem Heiligen Geist in der Gemeinschaft der Heiligen mehr und mehr. Dass er durch Jakobus sagt wurde. Und die Schrift wurde erfüllt, welche sagt, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet und er wurde Freund Gottes genannt. Das heißt, der Glaube Abrahams an seinen Gott, der war bereit und in der Lage, man muss ja erst einmal in der Lage sein, seinen Sohn Isaak, den verheißenen Sohn, für Gott zu opfern. Er war bereit. Gott hat ihn nicht gefordert. Er hat ihm letzten Mal gesagt, halt, ich sehe dein Glaube, dein Vertrauen hat Werke. Und wir müssen uns vorstellen, zu Gott hat niemand gesagt, halt, er musste seinen Sohn, seinen eingeborenen Sohn, ans Kreuz gehen lassen, blutig schlagen und töten lassen. Zu ihm hat keiner gesagt, halt. Zu uns Menschen sagt Gott, halt, es ist genug. Es reicht, es ist in Ordnung. Meine Gnade soll das jetzt verhindern. Zu Gott hat es niemand gesagt. Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Wenn der Glaube keine Werke hat, sagt er uns ja gerade, ist er tot. Ist aber nicht ebenso auch Rahab, die Hure, die Schrift berichtet über eine Hure, Rahab. Übrigens aus der Linie von Rahab, der Hure, ist Jesus hervorgegangen. Ist aber nicht ebenso auch Rahab, die Hure, aus Werken gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg hinausließ? Das wird jetzt zu weit führen, lies es selber nach, was da über die Hure Rahab geschrieben steht. Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Wenn Gott seinen Geist wegnimmt von uns, sind wir geistlich tot. Und wenn dann der Geist, der von Gott getrennte Geist, den Leib verlässt, ist der Leib tot. Ist der Leib tot. Der Leib ohne Geist ist tot. Das ist nur Materie. Leben bekommt dieser Leib aus dem Geist, aus dem innersten Wesen, aus unserem Herzen heraus. Denn wie der Leib ohne Geist ist, tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Aufgrund dieser Stelle hat man Jakobus vorwerfen wollen, dass er der Lehre der Rechtfertigung durch den Glauben, wie Paulus sie darstellt, in Römerbrief insbesondere, widerspräche. Die sagen, ja, was ist denn jetzt richtig? Werden wir jetzt aus Glauben gerecht oder werden wir aus Werken gerecht? Und das müssen wir auflösen, sonst sind wir verwirrt. Wir dürfen hier nicht stehen bleiben, wir müssen das auflösen und das wollen wir auch auflösen. Aber der vermutete Widerspruch, wenn jemand sagt, ja, die Bibel widerspricht sich, wisst ihr, die Bibel widerspricht sich immer dann, wenn ich die unterschiedlichen Heilszeiten nicht verstehe. Wenn ich das Alte Testament, wo Gott ein irdisches Volk gehabt hat und mit diesem Volk irdisch umgegangen ist, und dann nehme ich einerseits das Alte Testament, die Vergangenheit, und dann springe ich in die Zukunft, in das tausendjährige Reich, das Jesus aufbauen wird, wenn er wiederkommt, bei seinem zweiten Kommen. Wenn ich da dazwischen mich bewege und nicht erkenne, dass wir eine ganz besondere Heilszeit haben, die Heilszeit der Gnade, die Heilszeit der Gemeinde, wo wir der Christus sind, der Leib Christi, wo Jesus das Haupt ist, wenn wir das verwechseln, sind wir verwirrt. Aber immer dann, wenn wir das verstehen, dass Gott heute seit Pfingsten, wo Gott seinen Geist ausgegossen hat, bis heute, bis zur Entrückung der Gemeinde, wir eine besondere Heilszeit haben, dann verstehen wir die Dinge. Wir müssen für uns, wenn wir uns orientieren wollen, müssen wir insbesondere die Lehre der Apostel uns anschauen. Dort ist genau beschrieben, weil es war ein Geheimnis. Verstehen wir, die Propheten im Alten Testament, denen war diese Zeit der Gemeinde nicht offenbart, die haben die nicht gesehen. Die haben wohl die Zeit gesehen bis zu Pfingsten und die haben die Zeit gesehen fürs tausendjährige Reich. Aber wenn wir uns im Alten Testament orientieren an den prophetischen Aussagen, dann sind wir verwirrt. Wir brauchen die Lehre der Apostel, wir brauchen die Briefe im Neuen Testament, weil der Paulus sagt, dass Jesus ihm das Geheimnis der Gemeinde offenbart hat. Wir können Gottes Plan mit uns nur verstehen, wenn wir die Briefe im Neuen Testament verstanden haben. Das ist die Grundlage des Geheimnisses der Gemeinde Jesu Christi. Jakobus gebraucht an dieser Stelle das Wort Glaube in dem Sinn des Intellektuellen für Wahrhaltens. Verstehen wir? Er sagt, du glaubst, dass nur einer Gott ist. Der Teufel glaubt es auch und zittert. Das nutzt dir nichts. Zu glauben, dass es Gott gibt, dass er existiert, das nutzt dir nichts. Das meint er, diese intellektuelle Glaubenshaltung. Ja, klar, da gibt es schon was. Weißt du, wenn ich mit Menschen rede, mit sogenannten Christen rede, ja, ich glaube schon, da gibt es was. Ja, dieses intellektuelle Fürwahrhalten, das hilft nichts. Das hilft nichts. Paulus aber, wenn er das Wort Glaube in einem persönlichen Sinn gebraucht, meint damit das Vertrauen auf das Versöhnungswerk Christi bis zu der vollen Hingabe an ihn. Wenn wir verstehen, die Schrift sagt, dass wir uns nicht mehr selbst gehören, dass Gott uns, dass Jesus Christus uns für Gott erkauft hat, dann ist der Glaube, dass wir verstehen, ich darf nicht mehr so leben, wie ich als Sünder gelebt habe, ohne Gott. Ich muss jetzt verstehen, dass ich ein neues Leben empfangen habe und dass ich jetzt nicht mehr im Fleisch leben darf, dass ich im Geist zu leben habe. Wir verstehen, dass Jakobus meinte, dass der Glaube auch Werke haben muss, also Frucht hervorbringen muss. Das bedeutet also, es muss irgendwas sichtbar sein an uns. Ja, wenn ich meiner Frau sage, Roswitha, ich liebe dich, aber jeden Tag merkt sie, ich behandle sie wie die Letzte, dann wird sie das nicht mehr glauben. Dann wird sie sagen, hör doch auf mit deinem Ich liebe dich. Deine Werke sagen doch, dass du überhaupt kein Interesse hast an mir. Deine Zeit verbringst du mit allem, bloß mit mir nicht. Und Gott wird das Gleiche sagen. Hör doch auf zu sagen, Gott, ich liebe dich. Vater, ich liebe dich. Hör doch auf, das zu sagen. 3 Stunden hockst du vor der Glotze, aber für 5 Minuten reden mit mir hast keine Zeit. Da wirst du so beschäftigt. Hör doch auf. Paulus hat immer wieder betont, dass uns Werke nicht retten, sondern nur der Glaube. Ja, was denn jetzt? Jetzt sind wir total verwirrt. Jetzt verstehen wir gar nichts mehr. Aber wir werden es gleich verstehen. Wir werden es gleich verstehen. Bei Jakobus wird der Ausdruck rechtfertigen angewandt in Bezug auf alles, was in dem Leben des Gläubigen aus Glauben geschieht und die Wirklichkeit und Realität seines Glaubens vor Gott und den Menschen beweist. Das heißt, wenn du glaubst, dass Gott dich geschaffen hat, wenn du glaubst, dass Jesus Christus für deine Schuld und deine Sünden ans Kreuz gegangen ist, wenn du das glaubst, wenn du sagst, Jesus sei mein Erlöser und Heiland, ich bin ein Sünder. Wenn du das glaubst und du sagst, Jesus sei Herr in meinem Leben, dann wirst du auch dein Leben nach Gott ausrichten. Dann wirst du Gott fragen, Gott, was erwartest du von meinem Leben? Was ist dein Plan? Dann wirst du dir Zeit nehmen für Gott. Dann wirst du eine Sehnsucht haben, dass du Gott wohlgefällig bist, dass der Herr Jesus einmal sagen kann zu dir, du guter und treuer Knecht, du warst über wenigem treu, ich werde dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Also ergänzen sich die Aussagen über Rechtfertigung bei Paulus, weil der Paulus sagt, wir sind aus Glauben gerechtfertigt durch Gnade von Gott. Und nicht aus Werken. Und der Jakobus sagt, ja, aber wenn du keine Werke hast, ist der Glaube tot. Paulus betont die Annahme bei Gott allein aus Gnade durch den Glauben. Während Jakobus den ständigen Beweis dieses Glaubens vor den Menschen darstellt. Die entscheidende Aussage des Neuen Testaments über Glaube und Werke, in der beide Ansichten verbunden sind, und das ist eine wirklich geniale Schriftstelle, die der Heilige Geist an Paulus gegeben hat. Jetzt schauen wir mal das mit mir an. Das ist faszinierend. Da ist in einem Satz sozusagen das ganze Geheimnis zusammengefasst. Schau mal her, Epheser 2,8. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben. Gott schenkt uns die Gnade des erretteten Glaubens. Das ist ein Gnadengeschenk. Du kannst nicht glauben, wenn dir Gott dieses Gnadengeschenk nicht gibt, verstehen wir? Wir brauchen das Gnadengeschenk Gottes, damit wir in der Lage sind, zu glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Es ist sowieso Gnade, ist sowieso Gottes Gabe, unverdiente Gunst. Und jetzt der Glaube ist auch eine Gabe Gottes. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Das heißt, wir können Gott nicht gefallen, wenn wir gut Menschen sein wollen und gute Werke vorweisen wollen. Und Gott sagt, es wird verbrennen. Es sind tote Werke. Das ist, was die ganzen Ismen verfolgen, diese Religionen der guten Werke. Alles, Gott sagt alles, tote Werke. Was nicht aus Glauben getan ist, ist Sünde. Gott sagt, was du nicht aus Glauben getan hast, aufgrund meines Wortes, aufgrund meiner Anweisungen, aufgrund meines Willens, sind tote Werke, wird verbrennen. Nicht aus Werken. Wir werden nicht aus Werken gerecht. Das ist wichtig. Wir werden aus Gnade gerecht, vermittels des Glaubens. Und beides ist ein Gnadengeschenk Gottes. Und jetzt kommt's. Denn wir sind sein Gebilde. Gott hat uns neu geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Verstehen wir? Jetzt haben wir die Wirkungskette verstanden. Wir sind elende, verlorene Sünder. Gott schenkt uns die Gnade des errettenden Glaubens. Wir nehmen dieses Gnadengeschenk an und sagen, ja Herr, Jesus, sei du der Herr in meinem Leben. Und jetzt wirken wir die Werke, die Gott durch uns wirken möchte, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Und aus meiner 30-jährigen Erfahrung als Christ, ich kann euch sagen, Gott ist in der Lage, dir zu sagen, jeden Tag, jede Stunde, jede Minute dir zu sagen, was er möchte, dass du tust. Ich kann das nur für mich bezeugen. Du musst es für dich selber herausfinden. Ich sage euch, im Rückblick muss ich sagen, Gott, danke, du hast mich immer geführt. Und ich war schon mal auch, ich habe schon mal Sidesteps gemacht. Ich habe es am Gunther erzählt, am Dienstag haben wir ausführlich drüber geredet. Er kennt es ja sowieso von mir, aber wenn wir mal Zeit haben oder auch gerne im Bistro kannst du mich fragen, dann erzähle ich dir das. Wo Gott einfach zulassen musste, wo ich mit meinem Sturschädel mein eigenes Reich bauen wollte, in meiner Kraft, zu meiner Herrlichkeit. Und wo Gott einen ganz klaren Schnittpunkt gemacht hat. Und dann manchmal lässt Gott dich laufen, aber er wird dich immer zurückziehen. Und dann ist es entscheidend, dass du auch gehorsam bist und Buße tust. Das ist ja kein Problem, aber du musst Gott um Vergebung bitten. Und dann geht's weiter. So, jetzt haben wir noch ein paar Punkte. Wir sind mit dem Wesen des Glaubens durch. Und nochmal, ich möchte es nochmal ganz kurz wiederholen hier. Aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben. Nur die Gnade Gottes und nur der Glaube errettet uns. Aber dann muss dieser Glaube Werke haben. Welche Werke? Nicht deine und meine, die Werke Gottes, die er zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln. Deine guten Werke sind tote Werke. Seine Werke, die er bereitet hat, das sind die Werke, die bestehen werden im Gericht. So, das möchte ich zusammenfassen zu dem Wesen des Glaubens sagen. Was ist jetzt der Glaube in Bezug auf die Erlösung? In Bezug auf die Erlösung ist der Glaube ein persönliches Vertrauen zu dem Herrn Jesus Christus, der um unserer Sünden willen dahingegeben und um unserer Gerechtigkeit willen auferweckt worden ist. Gell? Jesus ist für dich und mich ans Kreuz gegangen. Nicht für sich, weil er hat es für sich nicht gebraucht. Römer 4,5, dem dagegen, der nicht Werke tut, schau, der nicht Werke tut, das ist jetzt der Paulus, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Also derjenige, der seine Errettung und Rechtfertigung nicht aus seinen Gutwerken erwartet, dem wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Es ist aber nicht allein seinetwegen, Abrahams wegen geschrieben, dass es ihm zugerechnet worden ist, sondern auch unseretwegen. Verstehen wir das, was der Abraham erlebt hat mit seinem so geliebten Sohn Isaak? Das ist für dich und für mich geschrieben. Wo Gott dich fragt, hast du einen Götzen in deinem Leben? Ist die Kraft deiner Liebe zu mir so stark, dass du bereit bist, diesen Götzen zu opfern, um ganz für mich da zu sein? Gott hat es alles gekostet, dich und mich zu erkaufen. Und er fragt jetzt dich, bist du bereit, den Preis zu bezahlen, deinen Götzen zu opfern? Und dann wirst du ein Leben führen aus der Fülle Gottes, aus der Fülle des Heiligen Geistes. Wir kommen immer ganz zum Ende. Ich glaube, es reicht auch von der Informationsfülle her. Mal schauen, ob wir nächsten Sonntag da aufsetzen. Aber wir wollen es jetzt hier mal an der Stelle gut sein lassen. Ich möchte uns alle jetzt, bevor wir dann zum Abendmahl kommen, uns alle herausfordern, uns allen ins Gewissen reden. Gibt es einen Götzen in deinem Leben? Gibt es irgendetwas, was dir wichtiger ist als Gott? Sei es deine Familie, sei es dein Caravan, sei es dein Mountainbike. Ja, ist Mountainbike Sünde? Ja, bis 3000 nicht, aber ab 3000. Der Adnan hat mal ein wichtiges Wort gesagt, weil die Francesca gesagt hat, ja, liebst du Jesus mehr als mich? Er sagt, solange ich Jesus liebe und er an erster Stelle ist, kannst du ganz sicher sein, dass meine Liebe zu dir Bestand hat. Verstehen wir? Wenn Jesus unsere erste Liebe ist, dann kann jeder Mensch in unserem Umfeld glücklich sein, weil dann spürt er unsere Liebe. Weil Jesus ist die Menschenliebe Gottes. Jesus ist die Menschenliebe Gottes, die zum Ausdruck gebracht ist. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab. Und denk drüber nach, gibt es irgendetwas in deinem Leben, was dir wichtiger ist als unser Herr Jesus? Dann tue Buße, leg's ihm hin und sag, verzeih mir. Und der Herr wartet nur darauf und wird es annehmen. Und wandle in der Kraft seines Geistes und im Geist der Liebe. Halleluja.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.